Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Das ist ein emotionaler Moment. Ich werde schon ganz nervös. Emotionaler Moment, wenn man letztes Mal nochmal mit der Familie zusammen ist. Ich meine, wir werden natürlich weiter zusammen sein. Weiter zusammen Kirchenfamilie sein, in der gleichen Bewegung. Schaut-Konferenz kommt auf jeden Fall zur Schau, dann sehen wir uns persönlich. Und ich bin einfach so dankbar über diese letzte Zeit, die letzten vielen Jahre, die letzten 17 Jahre eigentlich sind es jetzt fast, glaube ich, ungefähr, seitdem ich hier mit dabei sein darf. Damals noch unfreiwillig, als Kind in der Gründung dieser Kirche. Und was ich gemerkt habe über die ganze Zeit ist, da ist ein Segen auf diesem Haus. Mit all den Höhen und Tiefen, da ist der Geist Gottes, der wunderschöne Sachen gemacht hat, gerade tut und noch tun wird. Amen. Und alles, was unsere Aufgabe, jeden einzelne von uns ist, einfach damit hineinzugehen. Zu sagen, ich bin nicht Zuschauer, ich bin Teil davon. Ich will mit dabei sein, mit Hand anlegen bei dem, was Gott tut in dieser Kirche. Amen. Amen. Danke, Jesus, dass du heute zu uns sprechen wirst. Wir sind bereit, von dir zu empfangen. Lass all die Herzen, die heute gekommen sind, mit einem Herzen, was sich distanziert fühlt von dir, Gott, sich wieder nah fühlen zu dir, weil du ein Gott bist der Gnade, ein Gott, den wir nicht verdienen müssen, sondern den wir aus purer Gnade bekommen haben. Vater, offenbare du uns heute dein Herz. Wir sehnen uns nach mehr von dir. Amen. Amen. Dankeschön. Danke, Raffi. Immer da, wenn man ihn braucht. Raffi. Heute ist der dritte Sonntag in unserer Predigtserie Unlocked. Unlocked. Und wir haben es die zweite Woche schon gesagt. Eine deutsche Variante von dem Wort wäre entsperrt. Das habe ich dann bei dem Wort entsperren, anlocken, habe ich an mein erstes Handy gedacht oder mein erstes Smartphone, was ich hatte. Damals das iPhone 3GS. Was war das, 2010 oder so. Und dann musste man noch so von links nach rechts swipen. Jetzt ist es ja immer so von unten nach oben und so weiter. Aber man musste entsperren, um überhaupt dieses Handy benutzungsfähig zu machen. Und ich glaube, der Heilige Geist spricht durch den Galaterbrief zu uns und möchte uns genau diese gleiche Freiheit schenken. Eine Freiheit, die dich erst möglich macht, betriebsfähig zu sein, in der Freiheit, die Gott für dich und für mich hat. Und das ist so cool, dass dieser Galaterbrief so viele Themen, man denkt vielleicht so ein Thema, ein Kontext, aber eigentlich sind es viele Themen, die da drin versteckt sind, die alle uns helfen sollen, Freiheit zu verstehen. Wer möchte heute Morgen Freiheit? Freiheit, richtig frei zu sein. Da sollten eigentlich alle Hände nach oben gehen. Wer möchte gesperrt bleiben? Gudrun, habe ich gesehen. Du willst auch freier sein, oder? Frei sein. Ich habe euch nochmal das Bild mitgebracht, was ich gezeichnet hatte und beim ersten Sonntag auch gezeigt hatte. Das war so eine Gliederung aus dem Galaterbrief. Und wir haben die ersten zwei Sonntage, Kapitel 1 und Kapitel 2, uns mit befasst. Das ist so das pure Evangelium. Da haben wir wirklich drüber gesprochen. Wir können uns nichts von dem, was Jesus uns geschenkt hat, selber verdienen. Alles ist aus purer Gnade geschenkt. Wir können nichts zu unserem Heil dazu beitragen, außer Ja zu sagen. Ich nehme es an. Und jetzt gehen wir rüber in diesen nächsten Teil, in Kapitel 3. Und hier geht es darum, was jetzt die Errettung, wo sie uns Teil von werden lässt. Teil von der Familie. Von einer Familie mit ganz vielen verschiedenen Leuten aus ganz vielen verschiedenen Regionen, mit ganz vielen verschiedenen Sprachen und ganz vielen verschiedenen komischen Charakteren. Das sind wir. Du und ich. Du und ich. Die lustigen Spaßvögel des Himmels. Und nochmal zurück zum Kontext. Wo wir uns gerade drin befinden im Galaterbrief, ist eine Gruppe von Leuten, von Juden, die sich konvertiert haben, oder nicht konvertiert, also die einfach Ja zum Messias gesagt haben, zu Jesus. Juden, die an Jesus glauben, sind in der Gemeinde nicht mehr in der Überzahl, sondern es gibt mittlerweile ganz viele Heiden, also Nicht-Juden, die auch an Jesus glauben und ungefähr so 50-50 mittlerweile unterwegs sind, also die Hälfte Juden, Hälfte Nicht-Juden, und es ist eine gemischte Gruppe von Leuten von verschiedenen Ethnien, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen. Und die Gruppe der Juden hat den Gruppen der Nicht-Juden beibringen wollen, hey, ihr müsst euch auch an die Gesetze halten. Es ist ja Jesus, aber ein paar von den Juden haben gesagt, ihr müsst auch den Sabbat halten, die Männer müssen sich auch beschneiden. Und da ist Paulus fuchsteufelswild geworden, hat gesagt, hey, das ist nicht die Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat. Und das ist, womit wir uns in den ersten zwei Kapiteln befasst haben. Die Freiheit ist Jesus allein. Jesus allein. Du musst nichts mehr machen, um dieses Heil zu verdienen, sondern die Errettung ist umsonst. Du musst nicht noch Gesetze dazu halten, weil übrigens, du kannst es nicht, sondern Freiheit durch Jesus allein, durch die Errettung, die er uns geschenkt hat. Und jetzt gehen wir rein in Galater, und ich glaube, Galater 3 hilft uns, diese Freiheit wieder neu zu finden. Seid ihr bereit? Galater 3, gehen wir rein, Vers 1. Fängt natürlich sehr ermutigend an. Oh, ihr unverständigen Galater! Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Christus Jesus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Ihr habt gesehen, diese Freiheit, Jesus, wie er gekreuzigt ist, wurde vor euch gemalt. Ihr habt ihn doch angenommen, diese Freiheit. Und jetzt, wer hat euch verzaubert? Das allein will ich euch von euch nun erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Anders gesagt, seid ihr dumm? Im Geist habt ihr angefangen und wollt ihr es nur im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Ihr habt euren Weg im Glauben angefangen. Liebe Leute aus Galatien, und jetzt auch, liebe Leute aus Berlin, wir haben unseren Weg im Glauben angefangen. Vers 3, den möchte ich nochmal herausstechen. Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Es ist so interessant, aber das schleicht sich in uns, wenn wir Jesus anfangen zu folgen, immer wieder gerne mit rein. Und das ist dieser Blick darauf, dass wir Jesus annehmen und im Geist angefangen haben und irgendwann anfangen zu denken, dass das nicht genug ist für Jesus. Weil je mehr wir Jesus kennenlernen, je mehr wir merken, wie heilig unser Gott ist, desto mehr merken wir, wie unvollkommen du und ich sind im Vergleich zu unserem Jesus, und dann an einen Punkt kommen und zu sagen, diese kostenlose Gnade kann doch nicht genug sein, schau mich an, wie sündig und wie fehlerhaft ich bin. Irgendwie kann ich das jetzt nicht mehr im Geist einfach weitermachen, sondern ich versuche jetzt im Fleisch quasi dieses Gesetz zu verbringen, versuchen Gott zu verdienen, versuchen ihm gerecht zu werden. Und wie bist du jetzt drauf gekommen, dass du selbst übernehmen musst, sagt Paulus. Du hast angefangen im Geist, du hast angefangen mit dem, was der Heilige Geist dir geschenkt hat durch Jesus Christus, und jetzt irgendwie bist du an den Punkt gekommen, wo du denkst, du musst mit deinen eigenen Kräften fortfahren, mit deinen eigenen Kräften. Das ist ein bisschen schwierig vielleicht für uns zu verstehen, weil wir nicht so viele religiöse Juden in unserer Kirche heute umherwandeln, die uns also noch niemand hat mit mir gesprochen, dass ich mich beschneiden lassen muss. Also Lukas ist noch nicht auf mich zugekommen und hat gesagt, du, zack, zack, komm vielleicht noch. Dann muss ich dir auch einen Brief schreiben, Lukas. Und selbst wenn man sich nicht ganz in diesen Kontext immer hineinversetzen kann, es gilt genauso auch für uns heute, weil Jesus, wir haben durch Jesus Gnade empfangen, dann können wir auch an den Punkt kommen, wo wir denken, jetzt muss ich meine Beziehung nach einer Sünde wieder selber verdienen. Nachdem ich Fehler gemacht habe, jetzt muss ich wieder selber mich ranmachen, um wieder es gut zu machen zwischen mir und Gott. Weil ich habe ja hier was falsch gemacht. Oder Jesus, wir haben seine Vergebung empfangen von Jesus, aber jetzt muss ich nach Fehlern auf einmal Abstand nehmen. Weil ich kann nicht beim perfekten Gott sein, wenn ich Fehler gemacht habe. Oder Jesus hat mir Kraft gegeben, aber jetzt will ich die sündigen Gewohnheiten, die mich immer wieder gefangen nehmen, jetzt einmal selber bekämpfen. Selber dran gehen. Ich muss das selber machen, weil Gott ist viel zu gut, um mich mit so Kleinigkeiten abzugeben. Oder ich habe den Geist im Glauben empfangen und jetzt höre ich nicht mehr auf die Stimme Gottes, sondern suche mir meinen eigenen Weg alleine. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du und ich den Weg, den wir durch diese Gnade von Jesus Christus empfangen haben, den Geist im Geist begonnen haben zu leben, die Freiheit gespürt, diese pure Freiheit der Errettung und dann irgendwann anfangen, diesen Weg nicht mehr im Geist weiterzuleben, sondern anfangen, im Fleisch zu leben. Anfangen, mit unseren eigenen Kräften zu leben, mit dem, was wir an Kräften haben, die überhaupt nicht genug sind, um gottgerecht zu werden. Und das ist das, was Paulus uns hier beibringen möchte. Vielleicht bekommen wir sogar, du und ich, eigene Kinder, Jobs, Verantwortungen, die Gott uns schenkt und wir sagen uns oft dann so, danke Gott, ab hier weiß ich weiter, ab hier weiß ich, wo es lang geht. Jetzt nehme ich wieder das Steuer, weil ich möchte da, danke für den Segen, jetzt fahren wir da lang mit dem Segen. Aber was wir im Geist begonnen haben, lass uns das im Geist weiterleben. Es gibt auch eine tückische halbe Wahrheit des Teufels und daran müssen wir uns auch immer wieder erinnern. Der Teufel arbeitet so gerne mit halben Wahrheiten. Mit halben Wahrheiten. Da ist was Wahres dran. Vielleicht sogar 90% Wahres dran und was Kleines reingeschlichen. Zum Beispiel können wir oft denken, Gott ist so krass und er ist so heilig. Ja. Und jetzt, weil ich ständig versage, muss ich wieder mich selber heiligen und besser leben, damit ich wieder zu Gott kann. Da ist was Wahres dran. Die Wahrheit ist da. Gott ist gut. Gott ist heilig. Gott ist unerreichbar für uns. Aber dann kommt diese kleine Lüge mit hinein, so unterschwellig. Das heißt, ich, wenn ich Fehler mache, muss es wieder verdienen. Und hier kommt die Lüge mit ins Spiel. Wir können uns nicht selber verdienen. Wir haben es am Anfang auch nie selber verdient. Als du und ich uns für Jesus entschieden haben, waren wir nicht das Gelbe vom Ei. Wir waren nicht die besten Leute, die alles perfekt geordnet in ihren perfekten Leben gesortiert hatten. Wir waren voller Fehler. Deswegen war die Freiheit so eine Freiheit. Und wie kommen wir an den Punkt, dass wir später denken, jetzt ist es auf einmal nicht mehr genug. Jetzt ist auf einmal, muss ich es mir selber verdienen. Das ist, wo Paulus gegensprechen möchte. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Wegen Glauben. Abraham hat Gott geglaubt. Abraham war voller Fehler. Du, ich habe noch nicht bei irgendeinem Leiter vorgegeben, dass meine Frau Natalia meine Schwester ist, damit ich heile davonkomme und sie meine Frau nehmen und mit ihr ins Bett gehen. Das habe ich noch nicht gemacht. Abraham hat es gemacht. Aber das ist nicht das, was ihn errettet. Das ist nicht das, was ihn heile macht, sondern der Glaube. Das sagt Paulus hier. Der Glaube ist der, durch den er gerecht gesprochen wurde. Der Glaube allein. Vers 7. So erkennt auch, die aus Glauben sind, das sind wir, diese sind Abrahams Kinder. Die aus Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Durch den Glauben sind wir Kinder Abrahams. Durch den Glauben sind wir Kinder Abrahams. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und hier kommen wir in dieses Thema für die heutige Predigt, dass wir Kinder Abrahams sind und dadurch Kinder Gottes sind. Kinder der Verheißung, von dem, was Gott verheißen hat, Teil seiner Familie sein zu dürfen, du und ich. Die Juden dachten, dass sie, einfach weil sie geboren wurden in die Familie hinein, dass sie dadurch Teil der Familie sind. Aber von Anfang an war es keine Familie durch Geburten, durch eine Ethnie, sondern durch Glauben allein. Niemals durch Werke, niemals weil einer tolle Leistungen vollbracht hat und dadurch alle seine Nachkommen errettet sind. Sondern es war immer im Glauben. Schon von Abraham an, schon von Anfang an, immer im Glauben. Und nur weil wir jetzt in eine bestimmte Familie geboren wurden, du und ich, und wir vielleicht gar keine so vielen Juden hier unter uns haben, heißt es auch noch lange nicht, dass wir gleich errettet sind. Nur weil wir von Christen geboren wurden. Weil wir wären sonst, also wenn alle Nachfahren von den Juden nur errettet worden wären, dann wären wir auch alle verloren, du und ich. Aber zum Glück ist das nicht so. Zum Glück, danke für Jesus dafür, sind alle, die im Glauben sind, errettet. Du und ich, egal ob du aus Afrika, Südamerika, Nordamerika, dem Nahen Osten, Ozeanien, Europa, Antarktis, vielleicht irgendwann sogar vom Mars kommst, du bist ein Kind Abrahams und dadurch ein Kind Gottes. Gottes Familie, weil du glaubst, du und ich. Eine Lüge, die wir auch manchmal glauben können, ist die, dass nur weil wir gute Werke vollbringen und wir vielleicht christliche Werte tun, dass wir dadurch errettet sind. Das ist auch eine Lüge, die Paulus entgegenwirken möchte. Weil es genau diese Werke sind, die wir nicht, durch die wir nicht gerecht sein können, du und ich. Und das hatte ich vorhin gerade gesagt. Selbst wenn wir in eine christliche Familie geboren werden und ich meine Eltern, wenn ich ihnen nachmache, ihnen nachahme, das tue, was sie Gutes getan haben, dann heißt es nicht, dass ich dadurch diese Freiheit erlangen werde, die Jesus dir und mir gegeben hat. Weil es sind genau diese Werke, durch die ich eben nicht mich selber erretten kann. Es ist ja genau das Evangelium, das sagt, dass ich durch meine eigenen Werke nicht gerecht vor Gott sein kann. Wir es nicht tun können, sondern der Glaube alleine rettet. Und ich habe da in einem Bild gedacht, um das ein bisschen verständlicher vielleicht auch für dich und mich zu machen. Wenn ich über unsere Kinder nachdenke, von meiner Frau und mir, keiner unserer Kinder hat sich selber dafür entschieden, durch die eigenen Werke unsere Kinder zu sein. Sie wurden alleine aus Gnade geboren. Sie können nichts dafür, haben nichts getan, um Kinder von Nati und Joachim zu sein. Nichts getan. Und es wäre so dämlich von unseren Kindern, wenn sie jetzt anfangen würden, ganz viel Gutes zu tun für Nati und für mich, um sich den Status von einem Kind von Nati und Joachim zu verdienen. Weil sie sind schon Kinder. Sie sind Kinder aus Gnade heraus. Natürlich möchte ich, dass sie im Leben ankommen und sich gut benehmen und verhalten mit Menschen umgehen können. Aber nichts von diesem Verhalten wird ihren Status vor mir in irgendeiner Weise beeinflussen. Sie sind Kinder von mir. Und in gleicher Weise gilt das im Glauben. Wir können nichts tun, um diese Beziehung zu unserem Gott noch mehr aufzupäppeln, sondern wir sind Kinder, Söhne und Töchter von unserem Gott, im allerhöchsten Gott in dem Himmel. Und egal, was wir tun, wir können nichts dazu beitragen, aber auch gar nichts. Und genau wie ich möchte, dass meine Töchter und mein Sohn und was für ein Kind war es auch noch kommen, wir lassen uns überraschen, was es wird bei uns als nächstes, wer auch immer da kommt. Genauso wie wir wollen, dass unsere Kinder reifen, erwachsener werden und gute Werke vollbringen. So möchte Gott es auch, dass wir reifen, besser miteinander umgehen, wie Jesus werden. Aber selbst wenn wir es nicht schaffen, selbst wenn es nicht immer klappt, wir sind trotzdem Kinder vom Allerhöchsten, du und ich. Und diese Freiheit ist die Freiheit, die gerade in Galatien angegriffen wird. Diese Freiheit, einfach Söhne und Töchter zu sein aus Gnade heraus, ist die Freiheit, die angegriffen wird. Und Paulus wird fuchsteufelswild, weil er sagt, diese Freiheit ist die fundamentale Freiheit, damit du und ich Errettung, Frieden, Liebe überhaupt spüren und merken können. Deswegen können wir nicht die Werke hineinschieben, um den Status zu verdienen. Weil der Status, Kind und Sohn, Sohn und Tochter zu sein, der ist da aus Gnade für dich und für mich. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, wofür dann das Gesetz? Warum das Gesetz? Und diese Frage beantwortet Paulus, auch hier im Galaterbrief und auch später im Römerbrief, da gehen wir auch nochmal rein. Aber erstmal Galater 3, Vers 10, gehen wir weiter. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, und es, um es zu tun. Also, wenn wir gerecht sein wollen aufgrund vom Gesetz, sind wir verflucht. Warum? Weil wenn du auch nur eine Sache nicht beachtest von dem Gesetz, dann bist du vor Gott nicht gerecht. Und das heißt, jeder wäre verflucht. Aber dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, weil wir es nicht tun können und perfekt vor Gott stehen können, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, am Kreuz. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden, zu dir und zu mir, komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Brüder und Schwestern, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen, was zwei Menschen untereinander tun, hebt niemand auf und verordnet etwas dazu, wenn es beständig ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen, Mehrzahl, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durch Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Ein bisschen verwirrend vielleicht, aber was hier drin steht für uns wichtig zu wissen, ist, dass das Gesetz nicht schlecht ist oder auf einmal etwas ist, was wir nicht mehr beachten sollen. Aber das Gesetz erlöst nicht die Verheißung, die Abraham am Anfang bekommen hat. Die Verheißung, dass durch deinen Samen wieder und wieder weiter ein Erretter kommt, durch Glauben an ihn ihr errettet werdet. Und das Gesetz auf dem Weg ist jetzt die Frage, na gut, warum das Gesetz? Aber das lesen wir gleich, aber dieser Vers 18 hier am Ende, denn wenn das Erbe durch Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch die Verheißung. Wenn wir es selber verdienen könnten, durch das Gesetz, wenn wir selber, du und ich, verdienen könnten, vor Gott gerecht als Söhne und Töchter stehen zu können, dann wäre die Verheißung nicht mehr gültig. Und die Verheißung ist die von Jesus Christus. Das heißt, wenn du und ich denken, dass wir mit unseren Werken, mit dem, was wir tun, uns den Status vor Gott erarbeiten können, dann ist das, was Jesus für uns tat, dass er sich hingegeben hat, die Dornenkrone auf seinen Kopf bekommen hat, durchnagelt wurde an Fußknochen und Hand, gelitten hat unter größten Schmerzen, dann wäre das alles, was er für uns getan hat, umsonst. Wenn wir denken, dass wir den Status verdienen könnten, aber wir können es nicht. Deswegen hat Jesus, ist er hingegangen und hat sein Leben für dich und für mich gegeben, damit wir den Status von Söhnen und Töchtern uns niemals verdienen können, sondern einfach annehmen können, aus Gnade, weil wir glauben an ihn, an Jesus allein. Wozu nun das Gesetz, Vers 19? Wozu das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, bis Jesus kommt, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Ist das Gesetz nun im Kampf zwischen der Verheißung von Jesus? Gibt es Gnade und gibt es das Gesetz? Gibt es, ich kann meinen Weg selber verdienen und auch Gnade? Irgendwie steht da was dagegen? Ist jetzt nun das Gesetz gegen diese Gnade von Gott? Das sei fern, auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Die Schrift hat, das steht hier, alles unter die Sünde zusammengeschlossen. Das heißt, dass als das Gesetz kam, hat es die Leute in ihrer Sünde noch mehr verschlungen, weil sie wussten auf einmal, dass sie sündigen. Davor waren sie nicht wissens, wie sie Gott gerecht werden können. Jetzt haben sie ein Gesetz, jetzt wissen sie, wie sie handeln können, um Gott gerecht zu werden. Jetzt wissen sie sogar, sie können es nicht und das bringt sie noch mehr in Ungerechtigkeit vor Gott. Römer 7, Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Hat das gute Gesetz mir den Tod gebracht? Nein, das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Also, das Gesetz hat zwei Funktionen, eine schlechte und eine gute. Die schlechte ist, sie vergrößert wie eine Lupe die Sünde, die wir tun. Sie macht noch größer die Fehler, die du und ich tun, wie weit wir entfernt sind von dem Standard von unserem Herrn. Das ist eine Funktion. Und die andere, die gute Rolle, steht in Galater 3, 24. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin. Es ist unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Es ist eine Überbrückungszeit gewesen, aber das Gesetz war niemals da, um einfach da zu bleiben und so wirst du gerecht, sondern es ist ein Gesetz auf Christus hin. Es ist ein Weg hin, mit Blick auf den Jesus, den ihr sowieso brauchen werdet. Die Sünde zeigt, das Gesetz zeigt euch, ihr könnt es nicht. Und schaut mal, ihr könnt es erst recht nicht. Aber es zeigt auf Jesus hin, der das Gesetz vollbringen wird und durch den ihr dann im Glauben gerecht werdet. Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist in Jesus, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Ihr seid alle Söhne Gottes, Töchter Gottes. Niemand ist gut genug. Und hier kommt die Schlüsselstelle, die viele von uns kennen, Galater 3, 28. Denn da ist jetzt weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Alle einer. Apostel Paulus hat nicht mehr Zugriff auf Gott, als du es hast. Das ist eine krasse Sache, oder? Apostel Paulus hat nicht mehr Zugriff auf Jesus Christus, als du und ich es haben. Pastor Tore hat nicht einen persönlichen Draht, eine persönliche Telefonnummer, womit er mit Gott telefonieren kann, die du nicht hast. Jeder von uns hat diese gleiche Verbindung zum Gott. Da ist weder großer Pastor noch kleiner Pastor, weder jemand, der nicht dient, noch jemand, der dient. Da ist niemand ist vor Gott gerechter als jemand anderes. Jeder ist vor Gott gleich. Sohn und Tochter, Kind im Glauben. Du und ich. Niemand ist gleich. Wenn ihr aber Christus angehört, Vers 29, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Ich klaue ein bisschen was von Kapitel 4. Ich darf, ich habe gefragt. Vers 6, Kapitel 4. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn und Tochter. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wir sind Söhne und Töchter und dadurch Erben. Das ist so krass. Da lesen wir gerne drüber. Wir sind Erben, du und ich. Erben, wisst ihr, was das bedeutet? Erbe zu sein. Erbe zu sein bedeutet, dass alles, was mir und was meiner Frau Natalia gehört, alles, was uns gehört, wenn wir nicht mehr wären, alles unseren Kindern gehört. Alles. Nicht etwas weniger. Alles gehört ihnen. Und wenn du und ich Söhne und Töchter Gottes sind und wir Erben Gottes sind, dann bedeutet das, dass alles, was Gott gehört, dir und mir gehört. Alles, was ihm gehört, gehört dir und mir. Und wenn wir das verstehen, dann können wir nicht anders, als völlig mutig vor Gott zu kommen, voller Vertrauen vor Gott zu kommen, weil alles, was Gott gehört, gehört auch uns. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil wir glauben, du und ich. Und wir kommen aber an diesen Punkt, das ist, was Paulus am Anfang vom Brief gesagt hat, wo wir diesen Glauben empfangen im Geist. Und wir anfangen im Geist zu glauben, im Geist zu leben, im Vertrauen auf Gott, nicht auf meine Stärke. Aber ein Punkt kommt, wo wir anfangen zu merken, vielleicht bin ich doch nicht genug, vielleicht habe ich doch nicht genug gegeben, vielleicht muss ich noch was tun, um es mir zu verdienen. Ah, ich bin so, ich treffe das Ziel nicht, ich bin Gott nicht gerecht, also kann ich heute nicht mutig vor Gott kommen. Das ist diese halbe Wahrheit und die ganze Lüge, dass wir nicht mutig vor Gott kommen können, du und ich. Und ich glaube, genau deshalb hat Jesus ein Gleichnis erzählt in Lukas 15. Zwei Söhne hatte ein Vater. Und der erste Sohn wollte nichts mehr vom Vater wissen, nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und hat gesagt, gib mir dein Erbe. Und so frech wie er ist, der Vater hat ihm trotzdem sein Erbe gegeben. Und er ist losgedüst, hat sein ganzes Erbe ausgegeben. Alles, was ihm gehört, weil er Erbe ist von dem Vater, hat er ausgegeben, verschwendet für Sachen, die nichts bringen. Ein Lebensstil gelebt, der überhaupt keinen Sinn und keinen Wert hat. Und er fühlt sich so schlecht nach einiger Zeit und sagt zu sich selbst, Alter, selbst die Diener im Haus meines Vaters leben besser als ich mittlerweile hier, der Essen von Schweinen versucht zu bekommen. Und er geht zurück zum Vater, demütig mit der Einstellung, ich bin nicht genug. Ich bin nicht genug vor Gott. Und was macht der Vater? Er sagt, du hast recht, aber ist mir kackegal. Komm zu mir, mein Sohn. Ich habe ständig auf dich ausgeschaut. Ich stand hier am Ende meines Zauns, habe ständig gewartet, dass du zurückkommst zu mir, weil du verstehen musst, ist mir egal, ob du das Erbe einfach verschwendet hast, ist mir egal, was du jetzt gemacht hast. Ich will einfach, dass du zu mir kommst, dass du zu mir kommst, weil ich dein Vater bin. Und der erste Sohn kommt zurück mit dieser Einstellung von ich bin nicht genug und wird erhoben wieder zum Sohn. Und bekommt Gewand, Ring, alles, was er braucht und niemals verdient hat. Aber viele von uns leben, wenn wir Christus schon länger gefolgt sind, wie der zweite Sohn. Lukas 15, Vers 25. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, das Beste von allem, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Und dann kam sein Vater und ging hinaus und redete mit ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Ich habe perfekt gehandelt, ich habe immer versucht, der beste Christ zu sein, der Beste zu sein, der dir folgt. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, nicht mal einen Bock, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Der erste Sohn geht zurück zum Vater, mit dem Wissen, nicht genug zu sein, und wird unglaublich durch viel Gnade wiederhergestellt. Und der zweite Sohn des Vaters lebt beim Vater mit einer Mentalität des Tagelöhners. Mit einer Mentalität, jeden Tag arbeiten und arbeiten und dienen zu müssen, mit der Hoffnung, irgendwann vom Vater angenommen zu sein. Irgendwann gerecht zu sein vor Gott, irgendwann was zurückzubekommen von Gott. Und das Traurige ist, er ist bereits angenommen. Er ist bereits Sohn. Er ist bereits angenommen. Vers 31. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Alles, was mein ist, das ist dein. Ich möchte heute hineinsprechen in Herzen, die schon lange dabei sind im Glauben, die lange schon mit Jesus unterwegs sind, aber die Freiheit verloren haben, einfach Sohn und Tochter sein zu können für Gott. Ständig herumgetrieben von dem Blick, ich muss perfekt leben, um Jesus zu entsprechen. Ich muss immer mehr werden wie Jesus, aber nur um dann vor Gott sein zu dürfen. Ich bin genau wie ihr alle, wir sind alle gleich. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann sind es die gleichen Muster, die auch bei mir kommen. Ich tue Sachen, die nicht toll sind, wo ich denke, alte Verhaltensmuster kommen zurück. Und meine erste Reaktion ist, zurückzutreten. Meine erste Reaktion ist, ich nehme Abstand von Gott, weil ich bin nicht würdig genug für meinen Gott. Ich kann nicht vor Gott kommen. Ich brauche erstmal 5 Tage Pause oder so, damit er mich vielleicht wieder annimmt. Um dann irgendwie langsam wieder zurückzukommen: Gott, vielleicht nimmst du mich an, um dann wieder das Gleiche zu tun und wieder wegzulaufen. Als ich dieses Muster durchbrochen habe und realisiert habe, einfach nur Sohn von Gott sein zu können, sind so viele Muster gebrochen, so viele Sachen gebrochen. Die Freiheit ist wirklich real geworden, weil ich begriffen habe, ich kann es nicht verdienen. Und ich muss es nicht verdienen, um zu ihm zu kommen. Ich darf mutig gehen vor den Thron. Ich darf mutig gehen zu meinem Gott. Nicht, weil ich es verdient habe. Niemals habe ich es verdient. Nicht mal bei meiner Errettung. Aber ich gehe zu ihm, weil er mir es aus Gnade geschenkt hat. Dir und mir. Dir und mir. Lass uns zusammen aufstehen. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn und Tochter. Wenn aber Sohn und Tochter, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ich habe nur einen Punkt für uns mitgebracht heute. Alles von Gott gehört dir. Das ist der einzige Punkt. Alles von Gott gehört dir. Alles von Gott gehört dir. Wenn du das weißt, wenn du das weißt, wie verändert es deine Einstellung, wenn du vor Gott stehst? Du hast Zugang aus Gnade zu unserem Gott. Das ist die größte Freiheit, die wir je erlangen haben. Und sie ist kostenlos. Ich bitte dich, dass du zu jedem Herzen in diesem Moment sprichst, was sich von dir entfernt fühlt, zu jedem Herzen, was an einem Ort ist, ständig verdienen zu müssen, deine Gegenwart verdienen zu müssen, deine Aufmerksamkeit durch gute Taten gerecht zu werden. Hilf uns zu verstehen, Vater, dass wir es niemals, niemals durch unsere Taten tun können. Und dass wir keinen Abstand halten müssen von dir. Dass wir nicht Stunden, Tage, Wochen abwarten müssen, bis die Sünde langsam verwichen ist. Wir haben es niemals geschafft und werden es niemals schaffen, vor dir gerecht durch unsere Werke stehen zu können. Hilf uns zu verstehen, dass wir Söhne und Töchter sind. Angenommen. Durch Glauben allein. Durch Glauben allein. Durch Glauben allein. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich möchte das wirklich stark betonen, dass es ein Schlüssel für ein Leben in Freiheit. Diese Identität zu verstehen und nach der Identität dann auch zu handeln. Und ich möchte, dass wir jetzt in ein Lied zusammengehen, was genau das aussingt, was das ausspricht, dass wir mutig kommen vor unseren Gott, mutig kommen vor ihm, weil in Hebräer 4, Vers 16 so heißt es, so lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit ganz viel Mut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Zeit. Mutig treten wir vor ihm. Lasst uns also jetzt mutig kommen vor unserem Gott. Lasst uns mutig hinzutreten und wenn dein Herz sagt, nein, ich habe es nicht verdient, umso mutiger gehe jetzt vor deinen Thron und vor Gottes Thron, umso mutiger gehe vor ihn, denn er wartet nur auf dich mit dem Blick, mein Sohn, komm, alles, was mir gehört, ist dein. Du bist Erbe, du bist Sohn und Tochter, ich möchte, dass du zu mir kommst und deswegen lasst uns mit Mut jetzt vor Gott kommen, du und ich, komm und lass uns singen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.